Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Eröffnung einer Ausstellung, eines Formats, zu dem wir natürlich einiges erklären wollen und Ihnen auch ein bisschen vermitteln, wie es dazu kam. Mein Name ist Wolfgang Haug.
Ich bin Edith Keim.
Und wir versuchen so in vielleicht einer knackigen halben Stunde Ihnen den Kontext zu vermitteln. Und dann wollen wir Ihnen im Anschluss anbieten, an drei Stationen vertiefter zu erfahren, was sich einerseits hinter den Texten, der Textauswahl, andererseits aber auch hinter der künstlerischen visuellen Gestaltung dieser Installation befindet. Zunächst einen herzlichen Dank an alle, die jetzt natürlich hier gekommen sind. Wir bedanken uns natürlich auch an diejenigen, die aus politischen Ämtern kommen, wie die Gabriele Triebel hier vorne. Herzlichen Dank, Moritz Hartmann, Stadt Landsberg, Hans-Jürgen Schulmeister noch vom Stadtrat und wer sich sonst noch unter uns gemischt hat, vor allem die Kulturreferentin Ursula Schaller. Ganz vielen Dank, denn wir haben das, was wir hier stehen haben, auch mit öffentlichen Fördergeldern oder Unterstützung ermöglichen können. Das ist der Bayerische Freistaat, das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, der Bezirk Oberbayern, die Deutsche Gesellschaft für Engagement und Ehrenamt und die Hans-Heinrich-Martin-Stiftung und der Historische Verein Landsberg. Das freut uns sehr, denn ohne auch solche Unterstützung wäre rein mit unserem ehrenamtlichen Engagement das nicht möglich, denn man braucht doch ein paar Euro, um das hier auf den Weg zu bringen. Doch bevor wir auf so einen Weg kommen, liegen viele Jahre hinter uns, sowohl bei der Edith wie bei mir. Und da möchte ich mit der Frage einsteigen, Edith, du hast hier die inhaltliche Konzeption zusammengestellt. Wir haben keine Ausstellung über die Römer am Lech, sondern über eine hochintensive und problematische Zeit. Wie kam es bei dir zu dieser Themenverbindung? Was führt dich dazu?
Ja, bei mir geht dieses Engagement für die Zeitgeschichte ja schon auf viele Jahre zurück. Ich war 1980 bei einem Geschichtswettbewerb beteiligt, der unter anderem das Thema hatte Landsberg statt der Jugend. Und das war eigentlich schon die Steilvorlage für diese Ausstellung. Wenn Sie rechnen können, das liegt also doch nun schon einige Jahre zurück. Und das war sozusagen für mich der Einstieg und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Also ich bin der Zeitgeschichte treu geblieben und habe mich dann in vielen verschiedenen Facetten mit dem Thema beschäftigt. Unter anderem das Letzte, was ich da vorgelegt habe, war eine Geschichte über Murnau. Und das hat mich dann auch wieder nochmal für dieses Thema bestärkt, dass diese Jahre von 1918, 19 bis 1923, 1924 wirklich eine epochenmachende Zeit waren. Eine Zeit der Krise, die aber bis heute ihre Spuren hinterlassen hat und die eben auch für Landsberg eine sehr, sehr bedeutende Zeit war.
Mein Weg zur Auseinandersetzung beginnt ungefähr im Jahr 1988. Ich war damals eines der jüngsten Mitglieder im Berufsverband der Bildenden Künstler Oberbayern und wurde dann von den Dachauer Künstlern eingeladen, um künstlerische Positionen im öffentlichen Raum innerhalb der Stadt Dachau zu thematisieren. Das ging da sehr erfolgreich los. Es war eine sehr aufwendige Installation, mehr mit Eisen und Stahl. Und das war eigentlich, ohne dass ich es bewusst intendiert hatte, der Kontakt mit der Thematik des Nationalsozialismus. Als ich dann später ab 91 hier in Landsberg gelebt habe, habe ich die Themenhefte kennengelernt der damaligen Bürgervereinigung und war erstaunt über die Intensität, mit der hier einerseits zivilgesellschaftlich gearbeitet wurde, andererseits aber auch, was es hier alles an Themen und Komplexität gab. 2013 hatten wir die Situation eines Umbaus am Hauptplatz und daraus ist ein soziokulturelles Projekt entstanden, eine Idee, weil ich mir dachte, man kann doch da diese Bauzäune, die den Hauptplatz so verstellen, nicht so stehen lassen. Ein Zitat aus dieser damaligen Ausstellung, die dann entstanden ist, trug den Titel Die Kunstbaustelle, den wir dann später für den Verein, den ich gegründet hatte, beibehalten habe. Das, was Sie auf der rechten Seite sehen, ist ein Zitat aus dieser Ausstellung damals. Wer nicht gut vom Licht sitzt, sieht nichts. Wer sich ein bisschen einen Lichtwinkel sucht, sieht etwas. Und das war unsere Thematik damals mit den Jugendlichen. Man kann doch nur was schwarz machen. Und wir haben dann quasi Bilder so abgedunkelt, dass man, wenn man will, sagen kann, da ist doch nichts. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, da ist was. Und im Inneren war damals die Thematik aufzuhellen, aufzuleuchten. Und so kam auch von den Jugendlichen das Interesse an dieser zeitgeschichtlichen Thematik. Die habe ich dann weiter verfolgt in anderen Projekten, der Panther im Inselbad. Hier hinten steht noch der Container von der Ausstellung zur Stadt der Jugend und auch in anderen Formen, auch digitaler Art während der Corona-Zeit. Ja, wie schaut es inhaltlich hier aus? Was erfahren wir hier und warum dieser Zeitrahmen, Edith?
Also diese Jahre von 1918, 19 bis 1923, 24, ich habe es ja vorher schon angedeutet, sind wirklich sind Jahre der Krise. Ja? Und natürlich ist es immer so, dass wir, wenn wir Politik betrachten oder wenn wir Geschichte betrachten, also das ist das, was wir auch vermitteln, sei es an der Universität, sei es in den Schulen, da lernt man halt bestimmte Fakten. Ja, also am 9. November 1923 Hitlerputsch, was weiß ich, im Frühjahr 1923 die Ruhrbesetzung. Aber diese Ereignisse, über die man sozusagen lernt, die sind ja Ergebnis von Entscheidungen, die Politiker, Wirtschaftsleute, Menschen getroffen haben. Was mich eigentlich bei dieser Ausstellung oder was meine Idee hinter dieser Ausstellung war, waren die Irrwege. Weil es sind in diesen Jahren von 1918, 19 bis 1923, 24 wirklich eigentlich sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die ich als Irrwege bezeichnen möchte. Und das war für mich eigentlich der Zugang zu zeigen, was diese Irrwege dann letzten Endes bewirkt haben. Was ich auch dadurch selber verstanden habe, ist, dass Hitler eben nur in Bayern möglich gewesen wäre. Er wäre nicht in, was weiß ich, Bonn oder Wuppertal oder in Hamburg oder Berlin groß geworden, sondern Bayern hat ihm diese Bühne geboten. Und es waren mehrere Faktoren, die dazu geführt haben, dass er eben in Bayern groß werden konnte. Und es war, dass die Bayern zunächst mal, wie viele andere Deutsche auch, über den Ausgang des Ersten Weltkriegs natürlich unendlich enttäuscht waren. Also diese Niederlage hat nicht nur die Bayern, sondern alle Deutschen natürlich unglaublich geschmerzt. Aber was für die Bayern besonders war, die haben eine Verfassung bekommen, also diese Weimarer Verfassung, die hat die Rechte der Bayern, die sogenannten Reservatrechte, beschnitten. Wir wissen, Bayern, da heißt es immer mir sam mir. Und genau das ist in der Weimarer Reichsverfassung nicht mehr berücksichtigt worden. Also Bayern war ein Land wie andere. Das hat die Bayern wirklich sehr, sehr gestört und hat zu einer großen Reichsfeindlichkeit geführt. Also man hat das Reich, die Republik insbesondere abgelehnt, auch die Repräsentanten der Republik. Auch das kann man in der Ausstellung dann nachlesen. Es setzte nach der Räterepublik in München, also dieser, wo man dann gesagt hat, also Bolschewismus ist nicht der Weg, den wir in Bayern beschreiten wollen, setzte ein wirklicher Rechtsruck ein, der zur sogenannten Ordnungszelle Bayern geführt hat. Bayern hat eine extrem rechte Regierung bekommen unter Gustav von Kahr, einem Ministerpräsidenten, der aus der Verwaltung kam, der also am liebsten auch ohne den Bayerischen Landtag regiert hätte. Und das sind sozusagen Bedingungen gewesen, die Hitler natürlich in die Karten gespielt haben. Und es wurden Entscheidungen getroffen, die sich in der Retrospektive, also in der Rückschau, als besonders fatal erwiesen haben. Zum Beispiel, man hat Hitler nicht ausgewiesen. Sie wissen, Hitler war Österreicher, man hätte ihn aus Bayern ausweisen können. Hat man nicht gemacht. Man hätte die NSDAP verbieten können. Man hat es nicht gemacht, obwohl zum Beispiel andere Länder im Reich, also Mecklenburg, Hamburg, Bremen, Berlin, die haben alle Preußen, also die haben Hitler und die NSDAP verboten, die Hitlerpartei. In Bayern, nein, hat man nicht gemacht. Man hat auch das Parteiorgan, den Völkischen Beobachter, nicht verboten. Das sind diese Irrwege, die ich versucht habe, in dieser Ausstellung nachzuzeigen.
Vielen Dank. Dazu passend noch ein Zitat, bevor ich auf die konzeptionelle Gestaltung eingehe. Das Zitat werden Sie jetzt hier nicht finden, aber es macht auch schon etwas die Runde. Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei. Die Partei in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen. Aus welchem Jahr? Das ist aus einem Brief vom 2. Februar 1930 von Adolf Hitler an Unterstützer in den USA, eine Familie, die ein Restaurant und ein Hotel betreiben. Sie finden im Internet ausführliche Analysen zu dem Schreiben, Autorenschaft. Es wurde vom Institut für Zeitgeschichte 1995 auch geprüft und in die Dokumentensammlung aufgenommen. Das also nur dazu, wenn jemand auf die Idee kommen würde, es gäbe Parallelen zu der Zeit, die wir hier sehen. Wie vermitteln wir Geschichte und auch Geschichte des Nationalsozialismus, des Entstehens? Manche, die nicht so geschichtsaffin sind, haben vielleicht jetzt schon den Überblick verloren. Das kann man nicht ausschließen, aber es ist völlig normal. Und die Konzeption zur Ausstellung hat von meiner Seite aus eigentlich zwei Thesen. Die eine ist, Geschichte braucht Raum. Geschichte zu minimieren bedeutet auch, ihre Bedeutung zu minimieren. Auf wenige Tafeln, auf kleine Räume, auf ein paar hundert Quadratmeter ist eine unangemessene Form, wenn wir Jugendliche an vergangene Epochen heranführen wollen. Wir brauchen große Räume, um einerseits Abstand zu nehmen, aber auch andererseits nah herangehen zu können. Wir brauchen Freiräume, man muss sich bewegen. Das hat auch mit hirnphysiologischen Effekten zu tun, ob man etwas nah sieht und nur wenige Meter geht. Oder wenn Sie hier einmal rundherum gehen, dann haben Sie 400 Meter zu gehen. Wenn Sie fünfmal um diese Ausstellung herumgehen, in der Sie immer wieder andere Bilder sehen, die wiederholen sich außen nicht, dann haben Sie genau die Distanz zurückgelegt, die damals ungefähr der Marsch vom Bürgerbräukeller zur Feldherrnhalle ausgemacht hat, rund 2,2, 2,5 Kilometer. Das ist so der eine Aspekt, deswegen hatte ich damals auch die Formatsprache entwickelt, öffentlicher Raum, groß, noch größer, damals waren es 30 Bauzaunbanner, mittlerweile sind es 300. Und wir haben nur einen kleinen Teil der Geschichte abgebildet. Wir waren nicht so vermessen, uns ans Jahr 1929, 30 heranzuwagen. Das kommt ja noch alles. Jetzt ist aber das Problem natürlich, wir können nicht sagen, okay, wir brauchen jetzt für diese Geschichte, die ja auch schon reduziert ist, wir brauchen natürlich Räume, Raummöglichkeiten, die sind aber begrenzt. Wir können ja hier nicht ein Gebäude nur für diese Zeitepoche errichten. Deswegen kommt das andere dazu. Diese Räume müssen temporären Charakter haben. Sie müssen zu bestimmten Zeiten Aufmerksamkeit erzeugen, zugänglich sein und dann werden die durch andere Themenformate abgelöst. Das ist also ein Format von mir zu sagen, wir brauchen eine dynamische, flexible Kultur der Geschichtsvermittlung, die alle Themen betrifft, die leicht zugänglich ist. All diese Bauzäune, die hier stehen, sind windwetterfest, die können bei Schnee und Regen stehen. Ich habe diese Ausstellungsformate in Istanbul gezeigt, in der Ukraine. Das ist unverwüstlich. Und selbst wenn wir das Problem hätten, dass hier irgendwas beschädigt wird, das sind auch relativ geringe Materialkosten. Aber es lädt ein, reinzuschauen, durchzugehen. Sie können mit dem Fahrrad hier durchfahren. Das ist sogar eine Empfehlung, weil es wirklich weite Strecken sind. Das ist dieser eine Teil. Der zweite Teil ist aber natürlich, verschwinden diese Themen und natürlich können wir nicht alles auf einmal erfassen. Wir haben uns dann auch redaktionell zu zwei Formaten entschieden. Das eine ist erstens mehrsprachig. Es ist heute absolut erforderlich, dass wenn Ausstellungen zum Thema erfolgen, dass die auch in Englisch sind, weil wir, was viele oft nicht so wahrnehmen, sehr viele englischsprachige Gäste, Besucher haben, aber auch das Ausland uns wahrnimmt. Deswegen finden Sie alle Texte auch in Englisch und in der gleichwertigen Darstellung, nicht kleiner, schräg, kursiv, sondern nur in einer anderen Farbe kontextualisiert. Wir waren auch mit einem anderen Projekt auch eine der ersten Initiativen, die in Landsberg, das gibt es immer noch im Tourismusbüro, einen Führer zum ehemaligen oder zum KZ-Friedhof in Erpfting, den gibt es sogar in hebräischer Sprache, das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Das Format wird verschwinden, aber wir haben die digitale Ergänzung, das heißt, es gibt eine App, mit der Sie alle diese Stationen, alle Texte, alle Bilder und noch Vertiefungsebenen nachvollziehen können, entweder in der Ausstellung oder zu Hause, davor, danach, in zwei Jahren. Und wir werden diese auch iterativ weiter ergänzen. Das heißt, Sie finden jetzt schon einen Teil von Themen, aber wir werden zum Beispiel noch ergänzen, den Bayerischen Rundfunk hört, der hört gerade, dass es da einen sehr spannenden Podcast gibt zur Paula Schlier. Sie werden Paula Schlier im Originalzitat hier in dieser hinteren Ecke erleben, als Sekretärin vom Völkischen Beobachter. Und genau diese Podcasts zum Beispiel können wir wunderbar ergänzen, wenn jemand sagt, da möchte ich mehr zu dieser Frau erfahren.
Ganz kurz nochmal was, wie die Texte aufgebaut sind. Wir sind sozusagen natürlich davon ausgegangen, nicht jeder hat da eine historische Vorbildung. Also wir haben auf den Anfangskapiteln wirklich so in 5 oder 6 Zeilen eine ganz, ganz kurze Einführung auf Deutsch und Englisch. Jemand, der vielleicht sagt, mich interessiert da wirklich nur der übergreifende Bereich, der kann sich auch mit dem zufrieden geben. Die nächste Ebene ist dann sozusagen ein längerer Einführungstext, auch wieder in Deutsch und Englisch, und gefolgt von Zitaten. Da kann man dann nochmal in die Vertiefungsebene einsteigen. Das ist sozusagen der didaktische Teil. Wer kommt vor, wer kommt nicht vor? Also das ist natürlich immer so eine bittere Sache, weil man könnte über diese Zeit, und das tun ja Historikerinnen und Historiker tatsächlich, man könnte ganze Bücher, ganze Lexika und so weiter schreiben, Handbücher über diese Zeit. Ich habe mich bei der Gestaltung der Texte auf einige wenige Protagonisten beschränkt, aber die dann doch auch eben an mehreren Stellen vorkommen und halt versucht, die auch zu kennzeichnen. Also es ist jetzt nicht nur Hitler, der hier vorkommt, sondern es sind halt auch sozusagen seine Entourage. Man merkt auch, wie die in Bayern verankert waren und ich habe versucht, das sozusagen da zu integrieren. Natürlich schweren Herzens lässt man dann einige Personen weg, die auch wichtig wären. Was mir auch wichtig war, dass wir sozusagen nicht nur die Stimmen von Politikern haben, sondern das sind auch die Stimmen von Schriftstellern. Also wir haben auch Erich Kästner, wir haben Oskar Maria Graf, es ist ein bisschen was von Leon Feuchtwanger. Wir haben auch manchmal eine Stimme von Klaus Mann und so weiter. All das haben wir da sozusagen integriert, weil die Weimarer Zeit einfach unglaublich spannend, unglaublich ambivalent ist. Also Sie kennen alle Babylon, Berlin und also was das für eine unglaublich interessante und spannende Zeit war, also späten 1920er Jahre. Und dieses bayerische Beispiel ist so ein bisschen das Gegenteil. Also so dieses etwas dumpfe, völkische, rechtsradikal sich wendende, wo also Traditionen angeblich groß gehalten werden, aber in Wirklichkeit sich schon sozusagen dieser völkische Sumpf entwickelt, der die Republik untergräbt. Und zwar nicht erst 1923, sondern halt schon früher. Und wo man auch merkt, das ist ja nicht nur Hitler gewesen, sondern eben seine Entourage. Und man muss halt sagen, selbst der Gustav von K., der dann ja als quasi Diktator geherrscht hat, seitdem der Ausnahmezustand in Bayern verhängt wurde im September 1923, der hat ja sozusagen den Steigbügelhalter für Hitler gemacht und hat halt auch selber eigentlich einen Putsch gegen das Reich.
Und diese Vielfalt war sozusagen die zweite Komponente, also einerseits Raum einnehmen, Raum bieten, Raum lassen. Und das andere ist aber auch, wenn wir Ausstellungen konzipieren, die natürlich historisch im Rückblick sich oft sehr leicht auf irgendeiner linearen Entwicklung darstellen lassen, so als wäre das alles so logisch und hätte sich das alles so gut konzeptioniert entwickelt, was viel auch oft von Zufall und Zufälligkeiten bestimmt ist. Da war für mich relativ schnell da klar, das ist mir als Titel aufgetaucht, das ist ein Labyrinth oder ein Irrgarten. Also so ist das eigentlich entstanden, zu sagen, nee, das muss dann auch so aufgebaut sein. Nicht, dass wir, was manche jetzt schon nachgefragt haben und vermissen, wie muss ich denn durch die Ausstellung gehen? Das ist jetzt von unserer Altersgruppe, die wir hier so sind, das übliche Vorgehen. Wenn wir heute aber schauen, wie Jugend und Jugendliche auch im Internet vorgehen, dann hat sich da ein ganz großer Wandel vollzogen. Das heißt, die scrollen. Das ist ein zufälliges Finden, Entdecken. Das hat so ein bisschen einen spielerischen Charakter. Und für die ist es so, die entdecken hier an der einen Seite was, dann ist da ein tolles Bild, dann ist dieses, jenes und dann stellt man quasi eigene Querverbindungen her. Wir bieten aber beides an. In der App haben sie alles chronologisch in der Stringenz von Edith Reim geordnet. Wenn Sie hier aber durchwandern, können Sie springen. Und wir haben auch manche Erzählstränge nochmal aufgelöst. Also hier hinten, neues Beispiel, da ist Thema einerseits Nichtverbot der NSDAP, Nichtverbot des völkischen Beobachters. Und quasi gleich ums Eck haben Sie die Erfolge der NSDAP nach Hitlers Entlassung, die ja eigentlich am Ende stehen würde. Und das ist nochmal hier so gebündelt. Hier hinten gibt es die Ecke mit dem Gericht, den großen Gerichtsraum, also auch in der visuellen Gestaltung, vielleicht ein schwarzes Loch, auf jeden Fall ein großer Raum. Hier hinten kommen Sie zum Hitlerputsch, dem Verlauf, und am Ende finden Sie die Hitlerzelle in Originalgröße. Sie ist aber nicht begehbar, aber Sie können hineinluren durch kleine Löcher in der Folie. Und hier hinten, wenn jemand das bisschen chronologischer aufzieht, dann würde man hier so die Einführung haben, Vorbedingungen, Erster Weltkrieg, Revolution und so weiter. Das heißt, so kommt es zu dieser offenen Struktur. Sie müssen also nicht die Angst haben, Sie verpassen was oder Sie machen was falsch. Sie machen alles richtig, wenn Sie hier auch durchgehen und sich diese Splitter mitnehmen. Und das ist auch der Vorteil dieser kurzen Texte. Denn mir geht es selbst so, was nimmt man denn wieder mit aus so einer Ausstellung? Es können einzelne Passagen von Zitaten sein oder eine Aussage oder ein Kontext, aber nicht alles. Das ist klar. Wir haben uns eh schon beschränkt und Sie sehen eh schon viel, viel Text, der aber für Sie auch nachvollziehbar in der App ist, wenn Sie sagen, nicht jetzt, aber gerne morgen beim Zugfahren oder Ähnlichem.
Ich wollte vielleicht noch ein bisschen was zum Labyrinth sagen und auch zu dem, sage ich mal, jetzt eher unästhetischen Ort. Weil es ist ja so, wenn wir Hitler ins Museum bringen, ein Museum ist ein Ort der Bildung, ein Ort der Ästhetik. Ja? Also man ästhetisiert dann Hitler. Also selbst wenn ich meinen Kampf in einem Vitrine, dann muss ich den Spot, das Licht draufsetzen und so weiter. Abstauben, also da wird sozusagen Hitler musealisiert. Was wir getan haben, ist, wir haben Hitler auf die Straße, in den Kontext der Straße gestellt. Sie wissen, der Aufstieg Hitlers ist ohne die Straße, ohne die Kundgebung, die er auf den Straßen abgehalten hat, also den 1. Mai, wo er eine Kundgebung abgehalten hat, natürlich gegen die Arbeiterbewegung, wo er teilgenommen hat an Veranstaltungen im November 1923, noch ganz kurz vor dem Putsch, also wurde ein Kriegerdenkmal in München eingeweiht. Also Hitlers Element war zunächst mal die Straße. Und wir haben hier wirklich... Wir haben ihn wieder auf die Straße gestellt, sozusagen in diesen unästhetischen Kontext. Da ist Schotter, da sind diese Bauzäune, hinter denen schimmert noch so ein bisschen diese Gitterstruktur durch. Also haben wir natürlich auch eine Anspielung an das Gefängnis, an die Zelle. Und es ist, wie gesagt, eine ganz bewusste Nicht-Ästhetisierung von Hitler, die wir da vorgenommen haben. Und jetzt komme ich nochmal zum Labyrinth. Ich habe vorher schon beschrieben, also diesen Irrgarten der Geschichte, die Irrwege, die beschritten worden sind. Während wir die Ausstellung aufgebaut haben, hatte ich mit zwei Menschen sehr, sehr viel zu tun, die eine humanistische Ausbildung genossen haben. Es sind die griechischen und lateinischen Zitate nur so hin und her geflogen. Christian Karlstetter, Alois Kramer, also nochmal auf diesem Weg ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr habt es also da durchgestanden mit den Kabelbindern und den Schellen und all dem, was wir hier gebraucht haben für den Aufbau. Aber was ich sagen wollte, in jedem Labyrinth sitzt natürlich ein Minotaurus. Das ist jetzt nochmal für die mit der klassischen Bildung. Also ein menschenfressendes Monster. Wir wissen auch, wer das menschenfressende Monster war. Wolfgang Hauck hat ihn dankenswerterweise in die Zelle zurückgesperrt, wo man eben nur so durchluren kann.
Ja, da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Wie geht man denn mit diesen Bildmaterialien um? Wir hatten gestern, als die Abendzeitung hier war, uns den Stadtplan angeschaut von diesem Marsch zur Feldherrnhalle. Und da ist mir, obwohl ich es ja auch thematisiert habe, trotzdem mal bewusst geworden, der Stopp des Aufstands an der Feldherrnhalle, das hat Edith Reim dann erklärt, hing halt damit zusammen, dass die berittene Polizei sich da gut organisieren konnte. Der Marsch zur Feldherrnhalle klingt aber auch gut. Also ich komme ja vom Theater und das wäre ein super Titel. Also das eigentliche Ziel war die Schönfeldstraße. Davor ist die Finkenstraße. Der Marsch zur Finkenstraße hätte bei Weitem nicht diese Power wie zur Feldherrnhalle und dann natürlich auch das Setting an diesem Ort mit Tempel und allem möglichen. Und da kommen wir zum Punkt, wo müssen wir uns sehr, sehr bewusst werden, nicht in den Fußstapfen der Protagonisten und der Propagandisten der damaligen Zeit zu landen. Das beginnt damit, erstens solche Titel zu hinterfragen, die Sprache zu hinterfragen und vor allem die Bildwerke. Es ist heute auch in der Wissenschaft diskutiert, Gerhard Paul, es ist obsolet aus meiner Sicht in der öffentlichen Darstellung des Bildnis von Hitler als erneut Werbezweck zu verwenden. Damit Hitler in der Gegenwart der Stadt wieder zu präsentieren, ohne solche Bildnisse zu brechen, zu kontextualisieren, zu verändern. Und es ging auch hier schon los zu sagen, okay, wir wollen diese Standardbilder, auch wenn in der Presse ein Artikel erscheint, dann greifen sie auf das Bild zurück, Hitler am Fenster. Das ist inszeniert. Genauso wollte er erscheinen und genauso brennt er sich bei jedem ein, auch bei denen, die wissen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und was er alles verschuldet hat. Das gleiche die Inszenierung vom Bayertor. Er hat weder einen Führerschein gehabt, es war nicht sein Auto, es war nicht die Festungsanstalt, wie der Untertitel vorgibt. Das ist No-Go. Und jetzt ist die Frage auch gewesen, wir saßen da, haben die Bilder uns natürlich angeschaut. Es gibt nicht viele, aber die sind erstens alle schwarz-weiß. Und in diesen Katalogen tauchten auch die Bilder auf der Wahlplakate, der Werbung, Sarotti, Persil. Die sind sowas von farbig, da kommt heutige Wahlwerbung bei Weitem nicht mit. Und Edith hat den Spruch gesagt, naja, das war ja nicht alles schwarz-weiß. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist es ja genau. Den Eindruck, den ich persönlich habe, vielleicht geht es Ihnen ähnlich, von dieser Zeit ist immer schwarz-weiß geprägt. Natürlich dann Zweiter Weltkrieg, habe ich bei meinen Eltern zu Hause Bücher gewälzt, das war alles schwarz-weiß. Holocaust, all die Themen, schwarz-weiß. Selbst die Weimarer Republik, schwarz-weiß. Wenn ich aber ins Rathaus gehe, dann sehe ich vom Herkommen tolle Bilder, alles farbig, von der Renaissance, vom Barock, aus dem Mittelalter. Das ist trotzdem bei mir farbig geblieben. Und so war quasi der Ansatz zu sagen, nein, erstens dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik nicht zu verfallen, die wir damals noch ins Extrem getrieben haben, sondern zu sagen, nein, wir setzen da eine Bildwelt dagegen, die vermittelt, die Zeit war bunt und vielleicht noch bunter, wie wir es heute um uns herum haben. Sie war vielgestaltig, sie war multiperspektivisch und deswegen ist diese Ausstellung hier mit über 80 neuen Bildnissen eingerahmt, die in irgendeiner Beziehung diese Zeit aufgreifen. Das kann der Bildtitel sein, hier unten gibt es ein Bild, von mir Dickicht der Städte, bezieht sie auf ein Brecht-Stück. Dann gibt es Bildnisse, die nehmen Zitate der damaligen Zeit auf. Und es gibt Bildnisse, die nehmen den Stil der Künstler auf, die sie damals schon sehr kritisch und mit offenen Augen positioniert haben. Otto Dix, Georg Cross, Käthe Kollwitz nur als Beispiel. Als Anerkennung für deren Schaffen, nicht ihre Werke einfach zu reproduzieren, sondern zu sagen, okay, wir nehmen euer Verständnis für die Zeit auf und bilden es ab. Diese Bildnisse, die außen sind, sind alle neu in den letzten 2 Jahren entstanden. Immer in einem sehr aufwendigen Prozess, der durchaus auch mit künstlicher Intelligenz unterstützt ist. Das ist ein Hilfsmittel. Das ist nicht, dass man da nur auf den Knopf drückt, sondern da gibt es mehrere Verfahren. Die kann ich gerne dann an einem Beispiel mal erklären, wo man quasi aus alten Bildern sogenannte Prompts generiert, die wieder verändert, wieder Bilder generiert, dann wieder Montagen macht. Das gehört aber zu so einem grafischen Arbeiten dazu. Das beschleunigt und erleichtert manches, was sonst in so einem begrenzten Zeitraum nicht möglich wäre. Deswegen auch ganz bewusst die Titelbilder der einzelnen Abteilungen mit einem solchen Motiv und nicht mit einem historischen, die kommen danach in einer Vertiefung. Das soll auch hoffentlich am Weg bahnen, zu sagen, okay, die Zeit war genauso bunt, die war genauso vielgestaltig. Wenn man da ein Bild gemacht hätte, die Personen haben zwar noch mehr so Anzug und traditionelle Kleidung gehabt, aber es war bunt. In diese bunte Welt, so wie heute, dringt quasi etwas ein, was die Welt in Schwarz-Weiß in eine ganz einfache Schiene pressen will. Und das ist eine Parallele, wo man sagen kann, in der anderen Richtung, die hatten auch ein buntes Leben. Da gab es nicht nur links und rechts, sondern es gab die Vielfalt. Und trotzdem ist es in einer Einfalt gemündet. Ja. Ja. Genau, wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir jetzt noch die Danksagung anbringen an alle, die uns hier geholfen haben. Sie können sich vorstellen, wenn man hier jetzt untertags arbeitet, mitten in der Sonne, das hat unser Budget enorm belastet, weil wir sind gar nicht nachgekommen, was wir an Getränken anliefern mussten. Also einen halben Liter trinkt man weg wie nichts. Und deswegen Dank an Andrea Schmelzle, Janis Schmelzle, Conny Kurz, Maggie Götz, Christian Kahlstädter nochmal, Alois Kramer, die Sabine Ewen, die Moni Bigus. Wir schreiben alle noch auf eine Liste, es kommen auch noch welche dazu, denn wir brauchen natürlich auch nochmal Hilfe zum Abbauen. Und doch als Hinweis, wer möchte, es gibt hinten in diesem Container ist das Modell aufgebaut mit Legosteinen. Da sehen Sie, wie das Ganze so Form angenommen hat. Dort liegen auch noch Postkarten aus, weil wir haben das ja nicht zum ersten Mal hier auf der Weizinger Wiese gemacht, sondern ich habe vor 5 Jahren zum 95 Jahre Hitlers Festungshaft, da ist in Landsberg ja sonst nichts passiert, zusammen mit dem Theater Wasserburg, das Stück Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi, hier gezeigt. Und dazu gibt es einen wunderbaren Dokumentarfilm, der das festhält. Und der ist jetzt dann wieder im Stadttheater Landsberg zu sehen am 22. September um 19 Uhr. Mit freiem Eintritt, wir spendieren das, denn es soll keiner an ein paar Euro scheitern, dass er sich das nicht ansieht. Das fand hier statt, auch damals schon knapp 300 Meter von der ehemaligen Zelle entfernt. In diesem Container finden Sie auch eine kleine Box, die ist bereit für Spenden aller Art. Am besten Papier spenden, denn die wiegen dann nicht so schwer und klappern nicht so, also hinterlassen Sie gerne etwas. Ansonsten haben Sie auch über die Webseite und über die App Zugang zu allen Informationen und das werden noch mehr, also das heißt, es wächst und wir wünschen Ihnen da zu viel Spaß, Vergnügen und werden Ihren Spaß jetzt noch dadurch erhöhen, dass wir gemeinsam für die, die wollen, eine gewisse Führung machen. Das heißt, wir werden 3 Stationen ansteuern und punktuell sowohl zum Text wie auch nochmal zu dieser besonderen Form der visuellen Gestaltung etwas sagen, dass sie sagen, ach so läuft es ab, aha, verstehe und so weiter. Wer möchte, ist dazu gerne eingeladen. Ansonsten kommen Sie gerne wieder, denn das können Sie in der halben Stunde, die wir vielleicht noch hier gutes Tageslicht haben, gar nicht alles aufnehmen. Erzählen Sie es weiter. Vielen Dank. Und jetzt nochmal Bühne frei für Michael Lutzeier.
Danke, Wolfgang Hauck und Edith Reim, die Organisatoren hier, das ist großartig. Ja, bis vor 2 Tagen wusste ich gar nicht, dass ich hier spiele. Irgendwie. Ich wollte jetzt, am Anfang habe ich was gespielt, was das Saxophon und den Jazz hat, was dem Hitler überhaupt nicht gefallen würde. Jetzt am Ende sollte ich noch was Kleines spielen. Ich habe, ehrlich gesagt, auf die Schnelle überlegt, ich werde Ihnen einen Ohrwurm mitgeben, eines britischen Propagandaliedes von 1939, zumindest der Text ist von 1939, das Stück ist eigentlich von 1914, von einem Marinebrigadier geschrieben in Plymouth. Und es ist hier bekannt, glaube ich, als die Melodie von River, die Brücke über den River Kwai. Das ist ein rechter Rohrwurm. Und es hat einen Text dazu. Und zwar geht dieser Text etwas anzüglich über den, über die urbane Legende des Monoorchismus von Aha. Der Text geht folgendermaßen. Hitler has only got one ball. Goering's two are very small. Himmler's rather similar. And Goebbels has no balls at all.
Yeah, I'll do it.